Ja, auch nochmal von mir, so ganz offiziell, einen schönen guten Morgen euch allen. Ich habe noch nicht alle von euch persönlich begrüßen können. Ich hoffe, ich kann das dann nach der Predigt nochmal nachholen. Als ich vorher so im Bibelgespräch saß, war ich selber überrascht. Ich hatte am Anfang extreme Schwierigkeiten aufzupassen. Und das lag einfach daran, als ich mich hier so umgeguckt habe, da sind so viele Erinnerungen hochgekommen, so viele Bilder, dass das erstmal gar nicht ging. Und so gegen Ende konnte ich dann mich so langsam auch aufs Bibelgespräch einlassen. Aber das war auch eine schöne Erfahrung, zu sehen, ich komme hierher und da gibt's so viel Gutes, an das ich mich erinnern kann. Also ich bin sehr, sehr gerne hier.
Aber ein Zeichen, öfters wiederzukommen.
Ich habe verstanden.
Das Unbewusste hat gesprochen.
Alles klar.
Wenn du es sehen, hast du es verstanden.
Okay. Gut. Es gibt mindestens ein Thema, aber eins, das mir jetzt besonders einfällt, bei dem ich nicht besonders gut bin. Das ist das Thema Geschenke. Eigentlich könnte man meinen, dass mit dem Geschenke geben oder Geschenke bekommen ist ja ganz einfach. Man gibt eben etwas oder man bekommt etwas. Aber in der Praxis ist das manchmal auch gar nicht so einfach, zumindest für mich. Das liegt zum Beispiel daran, dass ich ganz, ganz selten gute Ideen für Geschenke habe. Und das gefällt meiner Frau nicht immer so gut. Das gefällt mir dann auch nicht, wenn es ihr nicht gefällt. Da habe ich so meine Not. Es gibt andere Leute, da habe ich den Eindruck, denen fällt das zu. Die haben immer gute Ideen und immer tolle Geschenke. Und bei mir ist das nicht so. Da bin ich auch ein bisschen neidisch. Wenn ich jemandem zeigen möchte, dass ich ihn oder sie mag, dann sind Geschenke für mich nicht der Weg, den ich gern wähle. Ich wähle gern andere Wege. Geschenke sind oft nicht so einfach für mich. Aus Japan, da haben wir es schon wieder, kenne ich das auch, dass das mit dem Geschenke machen oder Geschenke bekommen eine komplizierte Angelegenheit sein kann. Man schenkt nicht einfach nur, sondern es ist ganz wichtig, dabei möglichst alles richtig zu machen. Zum Beispiel vermeidet man bei Geschenken die Anzahl 4. Wenn ich also ein Teeservice verschenke, ist 4 in Deutschland eine ziemlich normale Zahl. In Japan ist die Zahl 4 mit dem Tod assoziiert und den Tod, den wünsche ich ja niemandem. Deswegen kann ich niemals ein Geschenk mit 4 Einheiten machen. Und das muss man wissen, wenn man in Japan ist. Wenn man etwas geschenkt bekommt, ist es auch wichtig, dass man das natürlich höflich entgegennimmt, auch Wertschätzung dafür zeigt, aber es ist immer auch wichtig, dass man etwas zurückgibt und zwar möglichst von ähnlichem Wert. Das gehört sich einfach so. Es ist eben nicht einfach nur ein Geschenk, sondern es ist ein Geschenk, das ein weiteres Geschenk zur Folge hat. Wenn wir über das Thema Erlösung sprechen in unseren Gemeinden, dann bezeichnen wir das häufig auch als Geschenk. Und wir können uns nichts verdienen, das ist so ein Standardsatz, wir glauben nicht an die Werkgerechtigkeit, das hört man oft in unseren Gemeinden. Und das klingt auch erst einmal ganz einfach und doch habe ich immer wieder den Eindruck, dass es plötzlich nicht mehr so einfach, sondern auch kompliziert klingt, wenn wir dann ein bisschen genauer hinschauen oder anfangen darüber zu reden. Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? So hat mal ein Mann Jesus gefragt. Und wenn man diese Frage ernst nimmt, dann klingt das so gar nicht nach einem Geschenk. Irgendwas muss man tun. Die Frage stammt aus dem Lukas-Evangelium, in Kapitel 18. Und in diesem Kapitel werden insgesamt 3 Begebenheiten von Jesus erzählt. Und diese Begebenheiten haben alle etwas damit zu tun, wie das mit der Erlösung ist und auch mit der Frage, ob Erlösung wirklich ein Geschenk ist. Und das würde ich mit euch gerne ein bisschen anschauen heute. Lukas 18 und die erste Begebenheit, um die es geht, beginnt in Vers 9. Lukas 18 ab Vers 9. Da erzählt Jesus die Geschichte von einem Pharisäer und von einem Zöllner. Und er stellt dar, wie unterschiedlich sich die beiden beim Beten im Tempel verhalten. Der Pharisäer, der geht selbstbewusst in den Tempel und betet: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche, ich gebe den 10. von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner, der traut sich gar nicht richtig heran. Der bleibt weit weg stehen und betet dann ganz schuldbewusst: Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus kommentiert diese Geschichte noch, indem er sagt, der Zöllner ging gerechtfertigt, nicht der Pharisäer. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wenn Jesus diese Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner erzählt, dann lässt er ja zwei Extreme aufeinander prallen. Auf der einen Seite ist der Pharisäer, der mit seiner hohen Meinung über die eigene Frömmigkeit ja nicht allein ist. Die Pharisäer, die waren damals diejenigen, die in den Augen der Masse zumindest wirklich alles richtig machten. Und weil sie alles richtig machten, sorgten sie bei den normalen Menschen auch regelmäßig für ein schlechtes Gewissen. Dass der Zöllner sich also nicht so gut fühlt, im Vergleich vielleicht auch mit dem Pharisäer, ist völlig normal. Normale Menschen, die konnten eben nicht so fromm sein wie die Pharisäer damals. Und dennoch war es so, dass die Leute sie mochten, sie bewunderten sie, und sie wollten ganz gerne auch so ein bisschen zu ihnen gehören. Zum Beispiel, indem sie ihre Ideen grundsätzlich unterstützten. Und vielleicht fühlten sie sich als Unterstützer der Pharisäer dann selbst doch auch ein kleines bisschen besser als eigentlich. Die Pharisäer waren im Volk damals hoch angesehen, weil sie es mit dem Glauben so ernst nahmen. Sie wurden bewundert. Und in Sachen Religion konnte man eigentlich nichts Besseres sein als ein Pharisäer. Das war das hohe Ziel. Und auf der anderen Seite ist da der Zöllner. Zöllner sind schon allein deshalb unbeliebt damals, weil sie den Leuten das Geld abknöpfen. Ein Finanzbeamter ist auch nicht immer so beliebt. Früher war die GEZ für rabiate Geldeintreibermethoden bekannt. So ähnlich kann man sich das vorstellen mit den Zöllnern. Darüber hinaus standen sie in dem Ruf, ihre Situation auszunutzen und manchmal auch ein bisschen mehr Geld zu verlangen, als sie eigentlich sollten, und in ihre eigene Tasche zu scheffeln. Zu allem Überfluss noch waren sie Angestellte der verhassten römischen Besatzungsmacht. Sie arbeiteten also für den Feind, für diejenigen, die im heiligen Land ganz zu Unrecht das Sagen hatten. Sie machten dem Volk Gottes das Leben schwer. Das war unentschuldbar. Das waren Verräter. Und so kann man sagen, die Zöllner gehörten gewissermaßen zu den Unberührbaren der Gesellschaft. Mit ihnen ließ man sich nicht sehen und man hatte nur so viel Kontakt, wie man unbedingt musste. Alles, was man vermeiden konnte, vermied man auch. Für Zöllner blieb nur Verachtung, ganz anders als für die Pharisäer. Sie wurden bewundert. Und weil in der damaligen Zeit Religion und Alltag ganz eng miteinander verbunden waren, nicht einfach getrennt waren, alles irgendwie zusammengehörte, bedeutete diese gesellschaftliche Verachtung für die Zöllner, dass sie auch in religiöser Sicht nur verachtenswert waren. Sie waren niemand, sie waren nicht der Rede wert. Und genau gemäß ihrem gesellschaftlichen Ansehen verhalten sich die beiden Figuren in der Geschichte von Jesus. Der Pharisäer, der prahlt mit seiner Frömmigkeit. Er legt Gott die ganzen religiösen Vorzüge dar, die er gegenüber anderen vorweisen kann. Und er ist stolz darauf, das merkt man so richtig. Und er sieht seine Frömmigkeit auch als einen Wert an, den nicht nur Menschen anerkennen, sondern den auch Gott anerkennen muss. Er hat etwas zu bieten, auch Gott. Und der Zöllner ist eben ganz anders. Er traut sich nicht so richtig heran, er bleibt weiter weg stehen. Er zweifelt daran, dass er die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt, um vor Gott treten zu können, mit ihm sprechen zu können. Er empfindet sich selbst als unwürdig, er hat nichts vorzuweisen, er hat Gott nichts zu bringen. Er hat nur etwas zu erbitten. Das ist Gnade. Und die Zuhörer Jesu bei dieser Geschichte, die dachten damals wohl, richtig so. Der Pharisäer, er hat doch recht, und der Zöllner mit seinem Herr sei mir Sünder gnädig genauso. Das entspricht genau dem Bild, das die Leute in der damaligen Zeit hatten. Und umso überraschender, umso skandalöser muss die Deutung gewesen sein, muss dieser Satz gewesen sein, den Jesus dann am Ende der Geschichte loslässt. In den Augen seiner Zuhörer macht Jesus das ganz verkehrt. Der Pharisäer ist plötzlich nicht mehr der Gute, sondern der Zöllner. Der Zöllner geht als vor Gott gerechtfertigter Mann, der Pharisäer nicht. Das passt überhaupt nicht in die Vorstellung der Leute der damaligen Zeit. In ihren Augen hätte es genau andersrum sein müssen. Was Jesus da macht, ist ein absoluter Skandal. Das geht nicht. Und dabei ist das erst der Anfang. Nach dieser Geschichte wird erzählt, dass Kinder zu Jesus gebracht werden. Vers 15, da heißt es, sie brachten auch Kinder zu ihm, damit er sie anrühren sollte. Als das die Jünger sahen, fuhren sie sie an. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Kinder kommen zu Jesus, um gesegnet zu werden. Und wenn wir hier von Kindern sprechen, dann könnte das sein, dass in unserer Vorstellung von der Situation damals ein verzerrtes Bild entsteht. Denn es geht hier nicht um Kinder im Kindergarten oder im Schulalter, sondern ganz explizit um Kinder, die gerade erst das Licht der Welt erblickt haben. Es geht um kleine Babys, um Säuglinge. Das griechische Wort dafür ist ganz eindeutig. Und man kann sich das schon auch vorstellen. Ich meine, die Jünger, die meinten, Jesus hat Besseres mit seiner Zeit anzufangen, er hat Wichtigeres zu tun. Diese kleinen Babys, die konnten ja überhaupt nichts verstehen von dem, was Jesus gesagt hat. Wer waren diese Babys schon, dass Jesus sich für sie hätte Zeit nehmen sollen? Es ist durchaus nachvollziehbar, dass er die Zeit, die er mit den kleinen Babys verbracht hat, vielleicht auch damit hätte verbringen können, irgendwelchen Leuten, die etwas von seinen Worten verstehen, etwas zu erklären. Diese Säuglinge, die waren in den Augen der Jünger Winzlinge, letztlich irgendwie nichts, kaum geboren, kaum der Rede wert. Sie konnten nichts von Gott, von Glauben und von Religion verstehen, nichts von den göttlichen Gesetzen. Und deswegen, so kann man sich das vorstellen, konnten sie auch nicht das Ziel irgendwelcher religiöser Bemühungen sein. Wer waren diese Kinder schon, dass man sich um sie bemühen müsste? Sie waren in religiöser Hinsicht völlig unverständlich und damit auch völlig irrelevant. Sie waren nichts und als solche hatten sie bei Jesus doch nichts zu suchen. Doch Jesus, und das ist wie vorher schon völlig überraschend in dem Denken der damaligen Zeit, der stimmt den Jüngern nicht zu, sondern er pfeift sie zurück. Diese kleinen Winzlinge, die sollen kommen. Und nicht nur das. Sie sollen nicht nur kommen, sondern Jesus sagt auch noch, sie sind ein Vorbild für alle anderen. Solchen gehört das Reich Gottes. Und die Leute in der damaligen Zeit, die werden sich gefragt haben, wie soll das denn gehen? Neugeborene, die von Gott, die von Glauben, die von dem göttlichen Gesetz rein gar nichts verstehen, die überhaupt nichts tun können, solchen gehört das Reich Gottes. Eine weitere winzige Begebenheit und die Jünger von Jesus verstehen die Welt nicht mehr. Auch das ist noch nicht der Gipfel des Skandals. Es geht noch weiter. Nach dieser Begebenheit mit den Kindern erzählt Lukas von einem Mann, der mit einer Frage zu Jesus kommt. In Vers 18, da heißt es, und es fragte ihn ein Oberer und sprach, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als er das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Ich denke, man muss sich diesen Mann, der da zu Jesus kommt, als sehr aufrichtigen und vorbildlichen Menschen vorstellen. Er begegnet Jesus mit einer sehr respektvollen Anrede. Und seine Frage ist ihm ganz ernst. Er gehört nicht zu den ganzen Leuten, die da zu Jesus kommen, ihm Fragen stellen, um ihn in irgendeine Falle zu locken. Nein, er möchte wirklich wissen, was er tun kann, um das ewige Leben zu bekommen. Und er will sich auch mit der Standardantwort der damaligen Zeit nicht zufrieden geben lassen. Wenn Jesus sagt, halte die Gebote, dann erzählt er ja nichts Neues. Niemandem damals. Das war der normale Weg. Gottes Gebote halten, Gott gefallen, so ging das. Davon waren die Leute überzeugt. Und das weiß dieser Mann, Und das hat er auch immer mit ganz viel Aufrichtigkeit, mit ganz viel Sorgfalt, mit viel Hingabe und Ernsthaftigkeit verfolgt. Und man könnte sagen, er ist auf diesem Weg der Gebote sehr weit gekommen. Sowas wie ein Vorzeigepharisäer vielleicht, unter den Pharisäern noch ganz oben. Und er ruht sich nicht darauf aus, so wie der Pharisäer in diesem ersten Gleichnis. Er klopft sich nicht selbst auf die Schulter, sondern er fragt Jesus, ob er nicht noch etwas tun kann. Er fragt nicht einfach nur nach der erforderlichen Mindestleistung. Er will es nicht mit Ach und Krach in den Himmel schaffen, sondern er will es wirklich gut machen. Man könnte sagen, Frömmigkeit für Fortgeschrittene. Und Jesus fordert ihn auf, seinen Reichtum für ein Leben mit ihm aufzugeben. Und das ist eine hohe Forderung, keine Frage, ein reicher Mann. Aber doch, so könnte man doch sagen, eigentlich genau angemessen für jemanden, der so bemüht um ein Leben ist, das Gott gefällt. Jesus trifft mit seiner Aufforderung einen ganz heiklen Punkt bei diesem Mann. In Vers 23, da heißt es, dass dieser Mann sehr traurig wurde. Er trauert um etwas und das bedeutet ja, er verliert etwas. Und es ist ja gar nicht sein Reichtum, den er in diesem Moment verliert. Wovon er in diesem Moment Abschied nehmen muss, ist die Vorstellung, dass er sein ganzes Leben daran orientiert, Gott zu gefallen. Denn genau so hatte er sich immer gesehen. Das war sein Bild von sich selbst. Er hat sein Leben gelebt, um Gott zu gefallen und dann das ewige Leben zu erhalten. Und genau so konnte er sich auch sehen, weil er alles, was er wusste, ganz genau eingehalten hat. Und dieses Bild von sich, das konnte er in dem Moment nicht mehr aufrechterhalten, als Jesus ihm gesagt hat, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. In diesem Moment ist sein Selbstbild zerbrochen. Die harte Wahrheit kam ans Licht. Und so kann man sagen, er verliert vor allem sich selbst. Er verliert, wofür er sich gehalten hat. Er versteht, dass er sich da selbst auch etwas vorgemacht hat. Und in diesem Moment erkennt er, ich bin kein Mensch, der alles tut, um Gott zu gefallen. Und für ihn ist das eine ganz, ganz bittere Erkenntnis. Ein Versager. Und das macht ihn traurig. Und Jesus kommentiert das noch, indem er diese Situation als Beispiel dafür versteht, wie schwer es für reiche Menschen ist, in Gottes Reich zu kommen. Und mit diesem Kommentar, aber genauso mit seinem Gleichnis vom Zöllner und vom Pharisäer und mit dieser Begebenheit mit den kleinen Kindern, da sorgt Jesus für ganz große, dicke Fragezeichen bei allen, die das miterleben. Sie können mit dem, was Jesus da sagt und tut, überhaupt nichts anfangen. Und wir können uns vielleicht so ein bisschen vorstellen, was in ihnen vorgegangen ist. Wahrscheinlich sind sie wütend, weil Jesus den Weg in den Himmel so schwer macht. Was, nicht einmal dieser fromme Mann kommt in den Himmel, der sich so bemüht? Sie sind vermutlich ratlos, weil sie gar nicht verstehen, was Jesus eigentlich will. Was soll das denn alles? Und Jesus wirft alle Vorstellungen, die sie in ihren Köpfen haben, über den Haufen. Sie sind vermutlich auch neugierig, weil diese Frage nach dem Himmel, nach dem Reich Gottes, dem ewigen Leben und wie man dorthin kommt, ja letztlich jeden ganz persönlich auch angeht. Und mit dieser Mischung aus Wut und Ratlosigkeit und Neugier fragen sie Jesus dann auch, Vers 26, aber wer kann denn dann selig werden? Wie soll das denn funktionieren? Und vielleicht merkt ihr, dass diese Frage dann ganz viel auch mit der Frage zu tun hat, die wir am Anfang gestellt haben, Erlösung als Geschenk. Was muss erfüllt sein, damit am Ende alles gut ist? Was muss geschehen, damit ein Mensch am Ende in Gottes Welt dabei ist? Worauf kommt es an, wenn es um unsere Zugehörigkeit zu Gott und um das ewige Leben geht? Jesus gibt darauf eine Antwort, von der ich lange gedacht habe, dass er sich diese Antwort auch hätte sparen können. Weil ich dachte, das ist keine richtige Antwort. Er sagt in Vers 27, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und ich fand diese Antwort überhaupt nicht hilfreich, weil ich dachte, das lässt alles ganz nebulös und geheimnisvoll und rätselhaft. Und ich fand es unfair, dass Jesus die Leute, die da fragen, einfach so stehen lässt und ihnen keine richtige Antwort gibt. So wie manchmal wir Erwachsenen vielleicht, wenn wir Kinder mit ihren Fragen abspeisen mit, das verstehst du noch nicht. nur weil wir keine Lust haben, uns Mühe zu geben, eine richtige Antwort, eine verständliche Antwort zu geben. Inzwischen denke ich anders über seine Antwort. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Was will Jesus sagen? Was will er zu verstehen geben? Worauf kommt es ihm eigentlich an? Ich möchte nochmal zu den drei Geschichten, zu den drei Begebenheiten zurückkommen. Das Fazit bei dem Pharisäer und bei dem Zöllner war ja, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Vers 14. Und wenn ich das höre, dann frage ich mich, was das denn eigentlich bedeutet, sich selbst zu erniedrigen. Bedeutet das, dass ich immer nur möglichst schlecht von mir rede? Dann mache ich mich klein, mache ich mich niedrig? Bedeutet es, dass ich mir selbst nichts mehr zutraue? Bedeutet es, dass ich mich selbst möglichst klein gebe, damit ich dann am Ende groß gemacht werde? Kann ich da anfangen zu rechnen? Je kleiner ich mich jetzt mache, desto größer werde ich am Ende. Das könnte ja eine gute Strategie sein. Und auf der anderen Seite ist das nicht, wie ich Gott kennengelernt habe. Da hilft es doch nichts, eine demütige Show abzuziehen. Das wird Gott nicht beeindrucken. Er sieht das Herz an. Bei Gott geht es doch nicht um die Fassade, um das, was wir nach außen hin darstellen, sondern darum, wer wir eigentlich sind. Sich selbst erniedrigen, um erhöht zu werden, das kann man gar nicht selber machen. Das ist nur Heuchelei. Und wir müssen eins sehen. Der Zöllner in Jesu Geschichte, der macht sich selbst ja gar nicht klein. Wenn der Zöllner so ein Mensch ist, der sich selbst erniedrigt, dann macht er sich nicht klein, sondern er sieht nur, wie klein er vor Gott ist. Und das ist ein großer Unterschied. Jesus geht es nicht darum, dass wir uns selbst zurechtstutzen und selbst klein machen, sondern dass wir verstehen und anerkennen, wie klein wir vor Gott sind. Was bedeutet zu verstehen, dass wir eben keine Riesen vor Gott sind? Wir sind Zwerge und wohl nicht einmal das. Wir sind nichts. Und mit diesem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner sagt Jesus uns, wir sind genau richtig, wenn wir verstanden haben, dass wir nichts vor Gott sind. Wer sich selbst nicht für einen Riesen vor Gott hält, und zwar wirklich und nicht als fromme Fassade, den macht Gott groß. Der wird erhöht. Bei der Geschichte von den Säuglingen ist das Fazit, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das, was Jesus bei diesen Säuglingen als vorbildhaft sieht, ist die Art und Weise, wie sie das Reich Gottes annehmen. Und man kann sich ja fragen, ja, was machen die denn schon? Aber genau das ist der Punkt. Darin steckt ja eine Lehre für die Leute, die die Säuglinge für unwürdig halten. Er bezieht sich ja direkt auf die Vorstellung der Leute der damaligen Zeit, dass diese kleinen Kinder eben unwürdig sind, dass sie nichts zu bieten haben. Und ich denke, man könnte die Worte Jesu deshalb auch so wiedergeben. Gerade in ihrer Kleinheit und Unwürdigkeit sind sie Träger der Eigenschaft, die das Reich Gottes zum Geschenk macht. Sie haben nichts vorzuweisen, haben keine Argumente, die für sie sprechen. Sie haben nichts zu bieten. Sie sind nichts. Und sie sind damit, und darauf kommt es Jesus auch an, viel weniger als das, wofür die Jünger von Jesus sich halten. Sie halten sich für etwas vor Gott, zumindest für ein kleines bisschen etwas. Aber genau damit, mit diesem bisschen, sind sie schon zu groß dafür, das Reich Gottes einfach nur als Geschenk anzunehmen. Sie meinen, sie haben Gott etwas zu bieten. Sie meinen, sie haben zumindest so einen kleinen Gegenwert. Sie meinen, sie haben etwas Wohlgefallen von Gott verdient. Und was Jesus sagt, ist, das Reich Gottes ist ganz und gar ein Geschenk. Und deshalb ist es nur für Menschen, die verstanden haben, dass sie vor Gott nichts sind. So wie diese kleinen Kinder. Nichts vor Gott. Bei diesem frommen Mann ist das Fazit, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Das Problem dieses oberen Frommen ist nicht in erster Linie, dass er reich ist und dass er seinen Reichtum auch gern hat, sondern die Vorstellung, dass er sich das ewige Leben erarbeiten kann. Er will sein Leben so gestalten, dass er es am Ende verdient hat. Und Jesus treibt dieses Verdienen wollen auf die Spitze, wenn er fordert, dass er seinen Reichtum für Gott aufgibt. Und daran scheitert dieser Mann. Diesen Preis kann oder will er nicht bezahlen. Er scheitert daran, sich das ewige Leben zu erarbeiten. Und an dieser Stelle möchte ich eine Sache ganz besonders betonen. Die Tragik dieser Geschichte ist nicht, dass er daran scheitert, seinen Reichtum aufzugeben. Manchmal meinen wir, dass das das Problem ist. Und mir wurde die Geschichte früher oft so erzählt, dass genau das sein Problem war. Aber das stimmt doch nicht. Mit seinem Scheitern ist dieser Mann doch ein Bild für jeden Menschen. Wir alle scheitern daran, wenn wir vor Gott etwas gelten wollen. Die Tragik dieser Geschichte ist nicht, dass dieser Mann scheitert. Die Tragik dieser Geschichte ist, dass er dann weggeht. Im Scheitern liegt die Erkenntnis, wie klein wir vor Gott sind, dass wir vor Gott nichts sind. Und das bedeutet doch, im Scheitern liegt genau die Erkenntnis, in der das Reich Gottes nur noch Geschenk ist. Und keinerlei Belohnung für irgendwelche frommen Taten, irgendwelche frommen Leistungen. Die Tragik dieser Geschichte ist nicht, dass er scheitert, sondern dass er dann einfach weggeht. Ich denke mir, er hätte bleiben können. Er hätte bleiben sollen. Er war gerade in diesem Moment, als Gescheiterter, als Winzling, gerade in diesem Moment war er richtig für das Reich Gottes. Diese Geschichte hätte kein Happy End gehabt, wenn er gesagt hätte, ja, kein Problem, ich lasse mein Reichtum weg und auch das tue ich noch, um das ewige Leben zu bekommen. Das Happy End wäre gewesen, dass er traurig ist, aber nicht weggeht. Dass er sich in seinem Kleinsein, in seinem Winzigsein vor Gott sieht und anerkennt und aber auch versteht, dass er damit genau richtig ist. Wer kann dann selig werden? Das ist die Frage der Zuhörer. Und Jesus stellt fest, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Und ich denke, das ist nicht die Antwort eines unwilligen Erwachsenen an Kinder im Sinne von, das verstehst du noch nicht. Was Jesus seinen Zuhörern, die immer davon ausgehen, dass wir Menschen etwas tun können und sollen, was Jesus letztlich auch uns sagt, wenn wir seine Zuhörer sind, ist, du kannst nichts tun. Es ist dir als Mensch unmöglich, auch nur das kleinste bisschen vor Gott zu gelten. Du kannst ihn nicht beeindrucken, du kannst dir nichts verdienen, du kannst dir seine Zuneigung oder seine Gnade nicht erarbeiten, nicht im geringsten. Du bist ein Winzling, ein Zwerg, ein Nichts. Und was erst einmal so negativ klingt, so zerstörerisch, das ist tatsächlich ganz, ganz wunderbar. Denn bei Gott ist alles möglich. Nicht das, was wir Menschen tun, zählt, sondern dass Gott alles getan hat, das zählt. Das Reich Gottes ist ein Geschenk und du bekommst es völlig umsonst. Du hast nichts beizusteuern. Die Antwort, die Jesus gibt, bedeutet, Gott tut alles an Menschen, die selbst nichts beizusteuern haben. Und das sind wir alle, aber wir haben es vielleicht nicht alle in jedem Moment verstanden. Und wer das nicht versteht, das zeigt diese Geschichte, der wird das Geschenk niemals annehmen wollen, weil es eine Zumutung ist, eine Beleidigung, weil es bedeutet, dass wir verstehen und anerkennen müssen, dass wir nichts sind. Und das ist bitter und das tut weh, das ist unbequem. Es mag uns völlig absurd und verkehrt vorkommen. Es kann uns wütend machen. Es kann uns rätselhaft sein und doch ist es so. Das Reich Gottes ist ein Geschenk für die, die nichts sind. Und damit sind wir gemeint. Und das bedeutet, es ist ganz und gar wunderbar, vor Gott einfach nichts zu sein. Amen. Unser guter Gott, manchmal mag es uns absurd vorkommen, dass tatsächlich allein deine Gnade genügt und dass es nichts sonst ist, was wir tun müssen oder tun können. Das, was du für uns bereithältst, das ewige Leben, den Himmel, das Reich Gottes, das ist ganz und gar Geschenk. Und wir danken dir, dass du es uns gibst. Amen. Amen.